Wer erfolgreich handeln möchte, der sollte die Wirklichkeit kennen. Mit dem Blick auf die Realität gewinnen wir das Wissen, das wir brauchen, um wahre Erkenntnisse zu haben und um klug entscheiden zu können. Mit genügend Informationen und Daten über Zustände und Ereignisse in der Welt können wir Zusammenhänge erkennen und sogar in die Zukunft extrapolieren, jedenfalls insoweit als die Welt in diesen Bereichen nicht chaotisch ist, sondern naturgesetzlich geordnet. Die Erkenntnistheorie, die das Wissen aus Beobachtungen und Erfahrungen aus der Welt gewinnt, das ist der Empirismus und John Locke ist einer der prominentesten Vertreter. In seinem 1690 erschienenen Essay Concerning Human Understanding schreibt er im vierten Buch, im 11. Kapitel, im zweiten Abschnitt von folgendem Beispiel. Während ich dies schreibe, wird durch das meine Augen erregende Papier in mir die Vorstellung hervorgebracht, die ich weiß nenne, was auch der Gegenstand sein mag, der sie verursacht. Ich weiß dadurch, dass diese Eigenschaft oder dieses Akzidenz wirklich besteht, also in der Außenwelt wirklich existiert. Weiter schreibt er, davon erhalte ich die größte Gewissheit, deren ich fähig bin, durch das Zeugnis meiner Augen, die allein die rechten Richter hierüber sind, und ich kann mit Recht auf dieses Zeugnis mich so sicher verlassen und brauche, während ich dies schreibe, nicht zu zweifeln, ob ich etwas Weißes und Schwarzes sehe und ob wirklich etwas besteht, was diese Empfindung in mir, während ich schreibe oder meine Hand bewege, bewirkt. Diese Passage ist natürlich gegen Descartes gerichtet. Descartes, der ja an allem zweifelt, an allen Sinneswahrnehmungen zweifelt und immer sagt, es könnte ja auch eine Täuschung sein, es könnte ja auch ein Traum sein, dem ich hier auf den Leim gegangen bin. Nein, John Locke sagt, wenn ich das Weiß des Blattes sehe, dann ist dies absolut gewiss. Und interessant ist auch seine Begründung. Er schreibt nämlich, davon erhalte ich die größte Gewissheit, deren ich fähig bin, durch das Zeugnis meiner Augen. Ich habe es gesehen und damit ist es wahr. Das ist deswegen ganz interessant, also historisch auch interessant, weil es auf eine neue Art der Wissenschaft und der Lehre hindeutet, nämlich dass die experimentelle Methode, die in England entwickelt wurde, in der Royal Society, zu deren Gründern John Locke Kontakt hatte. Und John Locke war auch Mediziner und er hat auch Experimenten beigewohnt und hat auch Vorlesungen besucht. Und da wurde eben die Natur beobachtet. Also ein Experiment ist ja etwas, der Natur eine Frage stellen. Man kann sogar sagen, die Natur auf die Folter spannen. Und es waren dann immer die Gelehrten eingeladen, dieses Experiment zu beobachten. Eben nicht nur zu beobachten, sondern auch zu bezeugen, dass das, was sie da beobachten, wirklich passiert. Und damit war es bewahrheitet. Damit war es gewiss. Das ist natürlich eine ganz andere Methode, als sie dann in den Universitäten damals noch gelehrt wurde, mit viel Bezug auf Aristoteles, auf die Scholastik, auf die begriffliche Arbeit. Dort wurde ja meistens abgeleitet, deduziert, aus Begriffen heraus logisch abgeleitet. Also Logik und Metaphysik ist das Gegenteil dieser experimentellen Methode, die die Natur in den Blick nimmt. Wovon Descartes auch gesprochen hat, sind die Idea innate, also die angeborenen oder eingeborenen Ideen, die jeder Mensch schon in sich hat, bevor er in der Welt etwas erkennt. Das ist auch etwas, was John Locke nicht versteht, wogegen er ja polemisiert, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber gegen was er argumentieren möchte. Und so heißt es auch in seinem Essay im zweiten Buch, das heißt von den Vorstellungen im ersten Kapitel im Paragraphen 2. Wir wollen also annehmen, die Seele sei, wie man sagt, ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier ohne irgendwelche Vorstellungen. Das nennen wir auch die Tabula rasa-Vorstellung. Also der menschliche Geist ist, kommt zunächst auf die Welt als unbeschriebenes Blatt, als saubere Tafel. Und die Eindrücke, die er jetzt empfängt, die prägen sich dann ein auf diesem weißen Blatt. Er schreibt weiter. Wie wird sie nun damit versorgt mit den Vorstellungen? Woher kommt sie zu dem großen Vorrat, welche die geschäftige und ungebundene Fantasie des Menschen darauf in beinahe endloser Mannigfaltigkeit verzeichnet hat? Woher hat sie all den Stoff für die Vernunft und das Wissen? Ich antworte darauf mit einem Worte: von der Erfahrung. Experience ist das bei ihm. Weiter schreibt er: All unser Wissen ist auf diese gegründet. Und von ihr leitet es sich im letzten Grunde ab. Unser Beobachten entweder der äußeren wahrnehmbaren Dinge oder der inneren Vorgänge in unserer Seele ist es, was den Verstand mit dem Stoff zum Denken versieht. Sie sind die beiden Quellen des Wissens, aus der alle Vorstellungen, die wir haben oder natürlicherweise haben können, entspringen. Interessanterweise nennt er hier jetzt zwei Quellen. Die eine Quelle bezieht sich auf das Gegenständliche und das nennt er den Weg dieser Erkenntnis, nennt er Sensation, also die Sinneswahrnehmung von Dingen in der Welt. Und der zweite Punkt, ich beobachte auch innere Vorgänge in meiner Seele und das nennt er Reflection. Hören wir ihn dazu nochmal, wie er uns Reflection erklärt. Das ist an gleicher Stelle dann der Paragraph 4. Zweitens ist die andere Quelle, aus der die Erfahrung den Verstand mit Vorstellungen versieht, die Wahrnehmung der Vorgänge in unserer eigenen Seele, wenn sie sich mit der erlangten Vorstellung beschäftigt. Wenn die Seele auf diese Vorgänge blickt und sie betrachtet, so versehen sie den Verstand mit einer anderen Art von Vorstellungen, die von außen Dingen nicht erlangt werden können. Dahin gehören das Wahrnehmen, das Denken, Zweifeln, Glauben, Begründen, Wissen, Wollen und all jene verschiedenen Tätigkeiten der eigenen Seele. Ein bisschen weiter unten. Er nennt dies Selbstwahrnehmung, Reflection. Selbstwahrnehmung nennt es, da die von ihr gebotenen Vorstellungen von der Seele nur durch Wahrnehmung ihres eigenen Tuns in ihr gewonnen werden können. Das heißt, Selbstwahrnehmung, Reflection, ist der Blick auf meine eigene Tätigkeit, wenn ich Sinnesdaten verarbeite. Wörtlich heißt es hier in der Übersetzung, wenn die Seele auf diese Vorgänge blickt. Und diese Vorgänge, das ist dieses Verarbeiten von Sinneseindrücken. Also ich beobachte mich noch selber dabei, wie ich Sinneseindrücke verarbeite. Und das wiederum ist eine weitere Wahrnehmung. Und aus dieser Wahrnehmung entstehen neue Vorstellungen. Und das sind dann die, die in der Seele sind, wahrnehmen, denken, zweifeln, glauben, begründen, wissen, wollen. Das sind eben Dinge bzw. Tätigkeiten, die ich nicht in der Natur, in der Außenwelt sehen kann. Sie sind aber verbunden mit der Außenwelt über diese Potenzierung. Das heißt, in der Art und Weise, wie ich Sinneseindrücke aus der Welt verarbeite, entstehen die abstrakteren Fähigkeiten, die wir als geistige Fähigkeiten verstehen. Und an dieser Stelle würde ich gerne einhalten und das Ganze ein bisschen kritisch betrachten. Nämlich, verhält es sich wirklich so? Problematisch sind geistige Erkenntnisgegenstände. Wenn ich Dinge verstehen möchte, die eben nicht in der Welt zu beobachten sind, zum Beispiel Gerechtigkeit oder Schönheit, niemand sieht Gerechtigkeit in der Welt. Niemand sieht die Schönheit in der Welt. Wir sehen vielleicht Schönes und wir erfahren vielleicht gerechtes Handeln. Aber was es an sich ist, erfahren wir nicht aus der Außenwelt. Locke schlägt uns also vor, dass diese Phänomene zu beobachten sind in unserem Inneren. Es ist die Art und Weise, wie unsere Seele mit Vorstellungen umgeht. Im Grunde beobachten wir eine Naturgesetzlichkeit in uns und das soll die Gerechtigkeit sein. Man merkt also deutlich, dass Locke die Eigenbeteiligung, ja, die eigene Vernunftleistung heraushalten möchte, die bei Descartes noch so eine große Rolle gespielt hat. Das Cogito. Subjekt und Objekt sollen hier getrennt bleiben und wir erkennen wirklich nur Gewisses, also Wahrheiten, erkennen wir nur aus dem Objekt und wenn sich das Subjekt davon fernhält, es einfach nur aus der Ferne beobachtet. Ich möchte mit einer offenen Frage enden, nämlich ist das wirklich so? Ist es denn wirklich so schlimm, wenn wir Gerechtigkeit und Schönheit, als jetzt diese zwei Beispiele, als etwas verstehen, was durch das Urteil des Menschen entsteht? Etwas, was nicht gegeben ist, sondern was eben durch geistige Tätigkeit, nämlich urteilende Tätigkeit des Menschen, überhaupt in die Welt kommt. Gibt es nicht auch im Urteilen eine Wahrheit, also eine Richtigkeit, die den gleichen Anspruch haben kann wie eine Beobachtung der Außenwelt?